Jetzt geht es wieder weiter mit dem dritten Teil der Studiodebatte zum Thema Grün-Rot schiebt wieder ab. Einzelfallprüfung statt Abschiebestopp. Ich gehe wieder ab an Caro und Robert.
Ja, wir sind hier immer noch bei der Studiodebatte, immer noch mit Herrn Ruf, Frau Rolland, Herrn Marwein, Frau Wintermantel und mit Caro und Robert. Wir wollen jetzt noch ein ganz bisschen über die Einzelfallprüfung sprechen, die ja schon angesprochen wurde vorhin. Vielleicht an Sie, welche Kriterien gelten genau für diese Einzelfallprüfung? Was verbirgt sich dahinter? Das wird ja tatsächlich sehr häufig angeführt, dass eben ein Abschiebestopp nicht mehr durchgesetzt werden konnte, aber dass durch die Einzelfallprüfung ja auch sich schon einiges verbessern würde. Herr Marwein, Frau Rolland.
Also Einzelfallprüfung heißt, dass Kriterien zum Teil stärker gewichtet werden als bisher dass sie überhaupt kommen. Also Familien mit Kindern, egal ob sie noch Kindergarten sind, schulpflichtig oder in Ausbildung, dass für die quasi, dass das ein ganz klares Abschiebehindernis ist. Oder Alleinerziehende oder Kranke. Dass das auch ganz klar ist, da kann keine Abschiebung stattfinden. Selbst wenn es Gründe, also brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber wenn es nach den bisherigen Kriterien so wäre, werden abgeschoben, aber jetzt sind Kinder da, dann passiert es einfach nicht.
Eine kurze Zwischenfrage: Wann ist die Ausbildung vorbei? Also wie
Ja, da,
klar wird das
gute
fest?
Frage. Also Ausbildung heißt für mich, so wie immer noch jemand in Ausbildung ist, das heißt eine Schule, Lehre, Studium. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie stark das Studium verwurzelt ist. Bei Roma gibt es sicherlich sehr wenige, aber sag mal, das wäre ja auch eine Leistung, die man hier vollbringen kann in Deutschland, dass die Integration so gut läuft, dass auch Roma studieren. Und auch, was ich noch vergessen habe, Alte auch, dass also jemand, der jetzt Richtung Rentenalter geht, natürlich überhaupt keine Chance hat, in Kosovo sich eine Existenz aufzubauen und noch eine Rente zu bekommen. Also da gibt es eine, aber die ist natürlich sehr gering. Jetzt nicht nur aus unserer Sicht, die Kaufkraft ist ja in Kosovo eine andere, aber auch aus kosovarischer Sicht ist es natürlich eine sehr geringe Rente. Und also das ist so ein ganzer Strauß. Und natürlich auch, was wir vorhin schon gesagt haben, die Entwurzelung von hier, wenn die Leute schon lange da sind.
Die
Das ist
Entwurzelung aus Kosovo, aus ihrer Heimat, die ist wichtig. Wenn
und dann
jemand seit
die
20
kommen.
Jahren in Deutschland lebt, kann man nicht davon ausgehen, dass eine Integrationsleistung überhaupt wieder stattfinden werden kann, insbesondere auch dann, wenn die Kinder hier geboren worden
Ja
sind.
gut, die werden dann hier entwurzelt, wenn sie zurückkommen. Und das sind also schon einige Kriterien. Wenn man die so konsequent durchgehend anwendet, dann wird der Personenkreis schon mal deutlich kleiner. Und das andere, dass es noch übrige Personen gibt, das ist natürlich das, was wir als zweites lösen müssen als Problem.
Wollen Sie da spontan, also was halten Sie von den Kriterien, Frau Wintermantel?
Also, ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich eher für einen generellen Abschiebestopp wäre, und zwar übrigens nicht nur für den Kosovo, aber das ist eine andere Frage.
Gut. Und noch andere Länder auf der Welt, ja.
Ja, genau. Aber wenn es jetzt schon diese Einzelfallprüfung gibt auf dem Stand, wäre es für mich sehr wichtig, dass das durchgesetzt wird, was auch der integrationspolitische Sprecher der Grünen, Daniel Lede-Abal, angekündigt oder hat oder hofft, nämlich dass es einen klaren Kriterienkatalog gibt, der dann auch öffentlich gemacht wird,
Na klar,
sodass
ja,
es
das wollen wir ja auch.
wollen
Also
wir,
wir haben vom Innenministerium die Information bekommen, dass der Erlass selbst nur für die Verwaltung gedacht
Das ist
ist.
immer so.
Genau,
Sämtliche
eben.
Verwaltungsvorschriften und Erlasse
Eben.
binden die Verwaltung, aber selbstverständlich können die
Eben.
öffentlich gemacht werden. Das ist ja auch wichtig, dass die Verwaltung gebunden wird. Also das spricht die örtlichen Ausländerbehörden beziehungsweise das Regierungspräsidium Karlsruhe, das ja darüber entscheidet. Denen muss ein Prüfschema an die Hand gegeben werden, dass genau die Kriterien abgearbeitet werden, wie wir sie verlangen.
Genau. Und weil das erstmal an die Verwaltung geht, wäre es dann auch sehr wichtig, dass diese Kriterien tatsächlich auch so bald wie möglich an die Öffentlichkeit gehen.
Das sind wir auch dafür, sobald sie fertig sind. Ja, also aber da müssen einfach noch Gespräche stattfinden, weil das habe ich vorhin in unserer kurzen Out-of-Record-Runde gesagt, die Verwaltung hat sich ja nicht erneuert. In der Verwaltung sitzen immer noch die gleichen Menschen wie vorher. Geändert hat sich die Regierung und da muss man auch die ein oder anderen Sträuße noch ausfechten und Gespräche führen, dass das, dass der Wille der Regierung oder der Regierungsfraktionen auch so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen.
Das wird ja wahrscheinlich sich dann in der Umsetzung zeigen. Also ich denke nicht, dass die Verwaltung jetzt Einspruch erheben kann gegen eine Entscheidung des Innenministeriums.
Ja, das ist richtig.
Das geht nicht. Ja. Die Verwaltung ist immer gebunden an das, was vom Ministerium als Erlass oder Verwaltungsvorschrift kommt. Nur wir haben als Landtag halt keine Möglichkeit, da über gesetzgeberische Maßnahmen Einfluss zu nehmen. Das müssen wir einfach im Vorfeld machen, in Gesprächen machen und da unsere Meinung sehr deutlich sagen.
Das habe ich jetzt inhaltlich nicht verstanden. Also Sie meinen, Sie möchten die Kriterien mit den Verwaltungen abstimmen?
Also ein Erlass, das macht normal die Verwaltung für sich allein, ohne politische Einflussnahme oder politische Entscheidung im Parlament. Das ist das ureigenste Recht der Verwaltung. Nur in dem speziellen Fall und durch, ich bleib dabei, nur in dem speziellen Fall hat es natürlich jetzt eine öffentlichkeitswirksame Dimension erreicht und es gibt ja die Ansage jetzt gerade durch den Bericht und durch andere Aussagen von beiden Regierungsparteien, dass das jetzt nicht einfach so geht, irgendwie ein Erlass, der hinter die offizielle Politik und durch die Absichten der Politik zurückfällt. Das darf nicht sein. Also so gesehen. Und dann ist es natürlich wichtig, gerade wenn es um Öffentlichkeit geht, also vor allem die interessierte Öffentlichkeit, jetzt wie Rechtsanwälte zum Beispiel, dass die natürlich sofort das Kenntnis kriegen von dem Erlass und auf die Umsetzung pochen und auch jedes Mal natürlich sagen können, hier steht es aber, gell, ihr macht was anderes. Also das ist natürlich extrem wichtig, ob das jetzt für die alle wichtig ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber halt die Anwälte, die müssen das wissen.
Auf welcher Verwaltungsebene wird denn dann, also es gab eine Empfehlung vom Petitionsausschuss und die wurde vom Innenministerium...
Es gab eine Prüfung des Petitionsausschusses. Wir sind ja in einer Gewaltenteilung. Das heißt, die Legislative kann der Exekutive nicht sagen, was sie zu tun hat, sondern in dem Fall können wir nur darum bitten, dass geprüft wird, was wir getan haben mit unserem einstimmigen Beschluss im Petitionsausschuss und jetzt achten wir darauf, dass das Innenministerium das entsprechend umsetzt.
Genau, und meine Frage war, auf welcher Ebene wird das, soll das denn dann umgesetzt werden? Sie haben jetzt von der Verwaltung gesprochen, aber
bearbeitet wird es vom Innenministerium. Die wird diesen Erlass erlassen. Und umgesetzt werden muss es einmal vom Regierungspräsidium Karlsruhe als die Behörde, die zentral in Baden-Württemberg zuständig ist für die Frage der Abschiebungen und von den unteren Ausländerbehörden. Die sind bei allen Stadtkreisen und Landkreisen ansässig.
Ich denke, das war wichtig fürs Verständnis. Also ein Erlass ja,
genau.
Durchaus vom Innenministerium.
Genau. Genau. Aber alle, auf Ebene der Ministeriumsleitung und der Fraktionen finden natürlich darüber Gespräche statt und da sind dann auch beteiligt die Abteilungsleiter der Ministerien, die zum Teil halt eine andere Rechtsauffassung haben. Und da muss man ein bisschen streiten drum und Gespräche führen.
Um nochmal auf die Einzelfallprüfung zurückzukommen, da würde ich gerne eine Frage an den Herr Ruf stellen. Finden Sie das richtig, dass man sich die Integrationsleistungen anguckt, die Roma hier erbracht haben und das eine starke Grundlage dann dafür ist, ob die Leute bleiben dürfen oder nicht?
Also ich kann das verstehen, dass es halt ein Kriterium ist, das in der Verwaltung gut greift, weil die Verwaltung immer sagt, ja, wir brauchen was Handfestes. Ja. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass es momentan leider noch so ist, die Residenzpflicht wurde ja zum Glück abgeschafft, aber dass es für zum Beispiel für Roma hier in Freiburg oder eigentlich auch überall schwierig ist, teilzuhaben an der Gesellschaft. Das liegt daran, früher eben gab es noch die Residenzpflicht, die wurde jetzt abgeschafft. Das ist ein sehr großer Schritt. Das sind so Dinge wie mit dem Taschengeld. Das sind Dinge wie, dass die Eltern psychische Probleme haben. Gibt es ja auch im großen Teil. Das heißt, die Kinder gar nicht regelmäßig oft die Schule besuchen können. Der Spracherwerb darf ja nicht aktiv gefördert werden, also bei den Roma, die hier leben. Das sind alles Punkte, die es eigentlich auch für die Minderheiten selber erschweren, integrativ tätig zu werden, also teilzuhaben an der Gesellschaft. Und wenn man dann aber sagt, dass genau solche Dinge wie ein regelmäßiger Schulbesuch, der wahrscheinlich auch ausschlaggebend ist für das Kriterium, hat diese Person eine Ausbildung oder eine Schule, erschwert wird, wo die Roma an sich selber aber gar nichts dafür können, ist es natürlich schwierig.
Also aber der erste Punkt dazu
ist schon ja auch problematisch.
Der erste Punkt ist ja, dass dann erstmal die Menschen aus den Flüchtlingswohnheimen raus müssen. Die sind ja, am Rande der Stadt, sei es Hammerschmiedstraße oder St. Christoph. Ja. Ja. Da muss man erstmal den Menschen wirklich eine Perspektive bieten. Ja. Und die Stadt Freiburg hat sich ja in den letzten Jahren immer sehr dafür eingesetzt, dass gerade die Kinder in Kindertagesstätte gehen können, dass es Begleitungen gibt. Und also ich kenne kaum eine Stadt, die so ein starkes Netzwerk und Unterstützungsnetzwerk hat für Menschen, die hier sich integrieren wollen und die hier Schutz suchen. Also von Rasthaus über ganz offizielle Möglichkeiten, die Menschen zu unterstützen. Ja. Und das ist wichtig. Und das merkt man ja auch an dieser Stadt, dass gerade Roma hier sehr breit getragen sind. Deswegen gibt es die Resolution an das Land Baden-Württemberg, dass wir wollen, dass die Menschen hier bleiben können und dass wir auch die Unterstützung wollen. Andererseits muss natürlich auch gesehen werden, dass auch in Freiburg irgendwann eine Situation eintritt, wenn man die Leute mal wohnversorgen kann, dann wird es schwierig. Und ich weiß nicht, wie die Situation in Freiburg aussieht, wenn die ersten Turnhallen frei gemacht werden müssen, von Schulsport und Menschen untergebracht werden müssen. Da sind wir gerade ein bisschen in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Land und der Stadt, was Flüchtlingspolitik angeht.
Also, was ich vielleicht noch darauf hin wollte, ist richtig, also in Freiburg gibt es bestimmt ein großes Zivil, also die Bevölkerung, da gibt es ein großes Engagement. Ja. Wenn man jetzt aber nach Breisgau Hochschwarzwald schaut, wir kennen ja alle den Fall mit Altglashütten, also dass eben dann die Kreisverwaltung sagt, wir stellen da ein Haus hin und dann ist von einem Tag auf den nächsten ist erstmal ein Drittel der Bevölkerung sind halt dann Zuwanderer, die Sprache nicht können, die selber in sich sich gar nicht kennen, wo es auch Sprachprobleme gibt und auch ethnische Konflikte natürlich. Und da muss man ja schon sehen, dass Freiburg jetzt erstmal, auch wenn ich mit der Flüchtlingspolitik Freiburg auch nicht immer hundertprozentig zufrieden bin, sag ich jetzt mal, ein Stück weit auch ein Leuchtturm in Baden-Württemberg ist. Also da gibt es auch andere Fälle, in Schwäbisch Gmünd, das Aussiedlergefängnis nenne ich jetzt mal. Also solche Beispiele sind halt leider auch da. Das
muss man ja auch sehen. Ich möchte nochmal auf die Einzelfallprüfung zurückkommen. Und zwar habe ich mir das mal angeguckt in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es sie seit 2010. Und seitdem sind 165 Roma abgeschoben worden mit der Einzelfallprüfung. Herr Marwein, wird es in Freiburg jetzt ähnlich laufen?
Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Roma ohne diese Einzelfallprüfung, die da neu eingeführt wurde in Nordrhein-Westfalen, dann abgeschoben worden wären. Vielleicht wären das 500 oder sowas. Und es sind jetzt nur, in Anführungszeichen, die, wie viel, 165?
185.
Also das muss man dann mal sehen, also wie es sonst wäre. Und welche Kriterien da angewendet wurden und was da im Einzelfall vorlag, das weiß ich nicht. Ich meine, wenn man jetzt Straftäter nimmt, dann, was weiß ich, gedealt mit Drogen und was weiß ich alles, dann stellt sich das natürlich anders dar. Gell? Dann liegt da eine Abschiebung vor, die aber eine ganz andere Grundlage hat. Und wenn es eigentlich nur abgeschoben wird, ja, du bist Roma, kommst aus Kosovo und deswegen schieben wir dich ab. Also das kann jetzt mal nicht Grundlage sein von einer Einzelfallprüfung. Mhm. Ja, das ist ja fast schon Willkür. Aber das kann man sich auch lösen von Kosovo und Roma, sondern das gilt ja eigentlich für alle Länder.
Mhm. Frau Wintermantel.
Und, Entschuldigung, gerade die Integrationsleistung. Mhm. Das ist ja immer dieser Teufelskreis. Gell? Also man kriegt jetzt keine Förderung, keine Sprache. Und dann heißt ja, wird es einem negativ ja angerechnet, ja, die können ja gar kein Deutsch. Gell? Und aber Sprachunterricht gibt's nicht. Gell? Also wie soll das dann funktionieren als Beispiel?
Hier meine Frage an Frau Wintermantel. Finden Sie, dass es eine Ökonomisierung der Abschiebepolitik gibt? Also, dass man sagt, nützliche und nicht nützliche Migranten mit dieser Einzelfallprüfung?
Da müsste ich dann schauen, wie die Einzelfallprüfung im Endeffekt aussieht.
Also und so einen allgemeinen Trend dahin?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Natürlich, die deutsche Migrationspolitik ist schon ökonomisch auch ausgerichtet in der Hinsicht, als man ja jetzt Fachkräfte anwerben möchte und unausgebildete Flüchtlinge weniger willkommen sind. Aber wie das jetzt im Fall von Kosovo aussieht, muss abgewartet werden. Ich hoffe, dass es da nicht so aussieht. Einen problematischen Punkt sehe ich auch in den Integrationsleistungen, also da bleibt auch abzuwarten, wie sehr die gewertet werden. Vielleicht da noch ein sachlicher Punkt dazu. Herr Ruf hat ja schon ein paar Punkte aufgezählt, die schwierig sind, einfach in der Möglichkeit, und auch Herr Marwein, an Integration überhaupt zu kommen. Ich denke, da ist es nicht nur jetzt mitten im Schwarzwald schwierig, sondern in mancherlei Hinsicht auch in Freiburg selber. Frau Rolland hat ja schon die Flüchtlingswohnheime erwähnt, und da wäre vielleicht auch kurz noch die Frage, würden Sie sich dann dafür einsetzen, dass die Lagerunterbringung von Flüchtlingen aufgegeben wird und die in Einzelwohnungen kommen?
Ich glaube, man muss überlegen, was den Menschen am besten tut. Ich glaube, es ist durchaus vernünftig, die Menschen nicht einfach auf die Stadt zu verteilen. Mhm. Das hat ja auch was mit Kultur zu tun. Also wir haben ja hier eine große Sinti-Siedlung in Freiburg, und die gibt es ja nicht von ungefähr, sondern die gibt es deswegen, weil man vor über 40 Jahren entschieden hat, dass es richtig ist, wenn Menschen ihre Kultur leben wollen und auch können, dass man ihnen auch dieses Umfeld bietet. Aber diese Flüchtlingsunterbringung, wie wir sie heute haben, ist einfach nicht menschenwürdig. Wir haben hier in Baden-Württemberg pro Person 4,5 Quadratmeter Fläche. Da ist Bayern besser mit 7 Quadratmeter. Da sind wir gerade am Überlegen mit dem Integrationsministerium, wie man diese Situation verbessern kann. Jetzt spielt uns die Flüchtlingspolitik nicht wirklich in die Hände, weil die Flüchtlingsströme gerade wieder ansteigen. Wir kennen alle die Problematik in den Mittelmeerländern, in den afrikanischen Ländern, dass viele Menschen hier Asyl suchen. Und ich finde, wir müssen da auch offen sein. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt für die Situation jetzt gerade in Freiburg nicht so ganz einfach, weil wir nur wenig Wohnraum haben. Wir haben insgesamt zu wenig Wohnraum, und wir haben natürlich auch zu wenig Wohnraum dann für Menschen, die hier Schutz suchen. Und diese Quadratur des Kreises aufzulösen, ist sehr schwierig. Deswegen ja auch jetzt die Bitte des Oberbürgermeisters der Stadt Freiburg an das Land Baden-Württemberg zu versuchen, dass die Flüchtlingsströme auch gerade von Roma, die aus Kosovo oder Serbien oder Mazedonien hierher reisen und oft zu Familienangehörigen nach Freiburg kommen oder zu Freunden nach Freiburg kommen, besser zu steuern, damit nicht so viele nach Freiburg einströmen, weil einfach die Wohnversorgung im Augenblick sehr schwierig ist.
Also diese Wortwahl ist ja ziemlich gefährlich, weil sie mit Strömen suggeriert,
ja,
dass es...
Ja, viele ist bestimmt, da haben Sie recht.
Das ist ja nicht Sinn.
Ja. Und, ich plädiere dafür, den Blick auf die einzelnen Personen zu haben, aber dann auch nochmal zurück zu den Integrationsleistungen. Ein weiteres Problem, was ich jetzt gerade eben...
Wobei Frau Wintermantel, Sie widersprechen sich jetzt auch. Einerseits sagen Sie, Sie wollen den Blick auf die einzelne Person richten. Das versuchen wir jetzt mit der Einzelfalllösung zu machen. Und andererseits sagen Sie, Sie wollen ein generelles Abschiebestopp für alle Roma in Deutschland. Also da müssen Sie sich jetzt auch mal überlegen, was denn der richtige Weg ist.
Da stehe ich schon dazu, weil ich gern... einen Einsatz für Menschen, für alle Menschen haben möchte. Deswegen bin ich für einen generellen Abschiebestopp. Aber die einzelnen Personen möchte ich als Individuum ansprechen,
ja,
wenn
richtig.
Ich über sie spreche. Deswegen spreche ich nicht von Menschenströmen, sondern ich kenne zum Beispiel einige Roma hier in Freiburg. Also sozusagen im Positiven für alle. Aber wenn es um einzelne Urteile geht, dann möchte ich gerne über den Einzelnen sprechen. Ströme suggerieren ja auch eine Bewegung. Noch mal zu der Integration. Eine Sache, die zum Beispiel in Freiburg auch noch im Argen liegt. Ich habe jetzt direkt in der Arbeit im Flüchtlingswohnheim Hammerschmiedstraße zum Beispiel auch erfahren, dass der Besuch von Förderschulen und auch der erfolgreiche Besuch von Förderschulen, auf die natürlich viele Roma-Kinder angewiesen sind, nicht als Integrationsleistung zumindest bisher gezählt wird. Das müsste ganz bestimmt geändert werden. Aber ich wollte auch noch mal ganz generell die Frage aufwerfen, aus Ihrer Äußerung, Frau Roland, vorher habe ich ein bisschen entnommen, dass Sie bedauern, dass es bisher Integration für Roma so schwierig ist. Aber wenn die leichter würde, dann würden Sie, oder vielleicht auch schon jetzt, würden Sie trotzdem Integrationsleistungen gerne in diesen Kriterienkatalog für ein Bleiberecht aufnehmen. Also Integration ist für Sie prinzipiell ein Kriterium, dass jemand bleiben kann, weil das wird ja auch ein bisschen an die Äußerung von Herrn Ruf vorher anschließen.
Darf ich kurz einhaken? Ja, ganz kurz einhaken, weil wir uns bald auch schon dem Ende der Debatte nähern, dass Sie jetzt gleich die Antwort auf die Frage schon als Ihr abschließendes Statement betrachten und wir dann am Ende noch eine Abschlussrunde machen.
Okay.
Nur das als zeitliche Einrahmung.
Also ich halte zum Beispiel den Besuch einer Förderschule durchaus für den Beginn einer gelingenden Integration und ein Zeichen dafür, dass die Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken und den Schulbesuch ermöglichen, auch an dieser Integrationsleistung interessiert sind. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es hinbekämen, im Bund ein Bleiberecht zu formulieren, im Land diese Einzelfallprüfung als flankierende Maßnahme und als Lückenschluss zu formulieren. Und wenn wir in Freiburg es ermöglichen könnten, dass die Situation der Flüchtlinge insgesamt besser wird und die Integration dann auch leichter vonstatten gehen kann, dann fände ich das eine gelungene Integrationspolitik für Flüchtlinge.
Die dann auch, also eine Integration von Flüchtlingen müsste dann auch eines der Kriterien sein, die darüber entscheiden, ob jemand bleiben darf oder nicht.
Das ist ein Kriterium. Das andere Kriterium ist das Thema, wenn ich jemanden zurückschicke in ein Land, wo er keine Krankenversorgung hat, dann kann ich ihn ja zurückschicken. Wenn ich ein Kind zurückschicke, das die Sprache nicht kann, dann kann ich das aus meiner Sicht nicht zurückschicken.
Also das wären Oder-Kriterien, die müssen nicht alle gleichzeitig.
Nein, natürlich sein, nicht. Also so ist ja auch der, soll ja auch der Erlass aufgebaut werden, dass das ein Strauß von Kriterien ist. Und wenn ein Kriterium vorliegt, dann zieht das. Also es ist keine Addition von Kriterien. Also ich meine, das würde ja auch dem entsprechen, wenn wir sagen, es muss eine individuelle Regelung da sein. Und das wäre, also ich finde, wenn wir das so umsetzen könnten, wie wir es im Petitionsausschuss beschlossen haben, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Und ich würde mir wünschen, dass das Thema Flüchtlinge und vor allem auch Roma, auch aus anderen Ländern, vor allem aus europäischen Ländern, also aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch mal entsprechend Berücksichtigung fände.
Vielen Dank, Frau Rolland. Herr Marwein, möchten Sie am Ende der Debatte noch ein Statement?
Ja, also vieles hat die Vorrednerin schon gesagt. Das Ziel muss sein, dass man jetzt möglichst schnell das Ergebnis unseres Berichts der Delegation in aktives Behördenhandeln umsetzt, also sprich der Erlass, und dass der dann auch sofort Anwendung findet und dass der bekannt wird bei den Anwälten und die praktisch eine gute Situation für ihre Mandanten herbeiführen können.
Vielen Dank. Herr Ruf?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir so schnell wie möglich alles dafür tun, dass diese Menschen wirklich teilhaben können an dieser Gesellschaft und dass nicht nur darauf geschaut wird, spricht diese Person besonders gut diese Sprache oder dass die Kriterien eigentlich nicht hier liegen, die Abschiebehindernisse, sondern die Kriterien dort liegen, wo sie eigentlich hin abgeschoben werden sollen, also dass man das Augenmerk vor allem darauf setzt. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir alsbald wie möglich generell keine Abschiebungen mehr haben. Das wäre so mein Ding. Und ich glaube, dass Frau Roland, Herr Marwein sehen das eigentlich auch so. Also sie wünschen sich auch, dass es so schnell wie möglich keine Abschiebungen mehr gibt. Und würde mir wünschen, dass darauf auch hingewirkt wird.
Okay, Frau Wintermantel, von Ihnen noch
einen Abschluss?
Ich sehe im Moment die menschlichen Tragödien, die in Freiburg passieren. Das Wohnheim Hammerschmiedstraße ist in heller Aufregung. Seit letzte Woche ein 19-jähriger Diabetiker, Roma, abgeschoben wurde, getrennt von seinen Eltern, die sich zufällig gerade in einem anderen Teil des Hauses aufgehalten haben, als er abgeschoben wurde. Er ist dort erstmal auf sich gestellt und wahrscheinlich bekommt er keine anständige medizinische Versorgung. Die Eltern werden jetzt gezwungen sein, wahrscheinlich ihm zu folgen, um ihn nicht allein zu lassen. Die anderen Menschen in dem Wohnheim sind seither hochnervös. Ein Abschiebebescheid folgt auf den anderen. Warum? Weil viele von ihnen eben das Pech haben, jetzt nicht mal aus dem Kosovo zu kommen, über den man überhaupt diskutiert, sondern aus Serbien. Ich weiß auch von einer Familie, die aus dem Kosovo stammt, die inzwischen auch schon eine Grenzübertrittsbescheinigung bekommen hat. Bilderbuchfamilie, 3 Kinder mit höchsten Integrationsbemühungen, ist relativ emanzipiert, aufgeschlossen. Kinder im Kindergarten und Schulalter. Ich kann mir nicht im Moment erklären, woran das liegt, bevor der Erlass draußen ist, aber solche Fälle gibt's. Mag es daran liegen, dass sie vielleicht unter die Dublin-II-Verordnung fallen. Mag es darin liegen, was ich im Fall dieser Familie ganz sicher nicht glaube, dass sie als sogenannte Straftäter gelten, wozu ja für Flüchtlinge zum Beispiel schon gehören kann, mehrfach schwarz gefahren zu sein. Es gibt also 1000 Ausnahmen, unter die Flüchtlinge fallen können, für die dann durch die dann ihr Leben komplett umgekrempelt und erschwert wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir immer wieder den Mut haben, einfach die Perspektive umzukehren und uns zu fragen, wer sind wir denn eigentlich, dass wir uns das überhaupt anmaßen.
Okay, dann bedanke ich mich bei Frau Rolland, Herr Marwein, Frau Wintermantel und Herr Ruf für die Diskussion. Wir haben darüber geredet, was der Petitionsausschuss im Kosovo gesehen hat, was allgemein die Parteien dazu denken, was sie versprochen haben, was sie jetzt umsetzen. Und wir haben am Ende uns auch nochmal die Einzelfallprüfung genauer angeguckt. Ja, dann vielen Dank und ich gebe jetzt zurück ins Studio.